Die Welt ist bunt. Es gibt die unterschiedlichsten Mentalitäten rund um den Globus, selbstverständlich auch unter den Börseninvestoren. Von sicherheitsorientiert über konservativ bis hin zu chancenorientiert ist so ziemlich alles dabei. Und wie finde ich nun raus, welcher Anlegertyp ich bin und warum ist das überhaupt wichtig? Fragen dazu an Karl-Matthäus Schmidt, er ist Vorstandsvorsitzender der Quirin Privatbank AG, Gründer der digitalen Geldanlage Quirion und auch ein echter Typ, wie ich finde. Hallo Karl.
Dankeschön, Andreas. Hallo.
Ich hoffe, du hast das als Kompliment verstanden gleich zum Start. Natürlich. Aber ich meinte natürlich, Karl, das freut mich, Anlegertyp. Und deshalb will ich gleich mal mit der Tür ins Haus fallen. Welcher Anlegertyp bist eigentlich du? Wo würdest du dich verorten?
Naja, also früher, insbesondere vor meiner Konsorszeit, war ich natürlich schon ein sehr risikofreudiger Trader. Aber, Andreas, man wird natürlich älter und zum Glück auch ein bisschen weiser. Und von der Seite bin ich schon auch konservativer geworden. Aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig, du weißt, ich bin jetzt 51. Ich habe jetzt statistisch gesehen auch noch 34 Jahre zu leben. Und deswegen habe ich jetzt zwar nicht mehr 100% Aktienquote, aber ich habe immer noch 80% Aktienquote aufgrund eben dieser 34 Jahre.
Nun mach dich mal nicht jünger als du bist, du wirst bald 52, wie ich weiß. Also insofern ist da offensichtlich Besserung in Sicht. Aber ist das jetzt schlimm, dass es so eine Entwicklung gibt oder gehört das schlichtweg einfach dazu, dass man als junger Mensch risikofreudiger ist und entsprechend auch Geld anlegen, vielleicht sogar auch darf und zum Alter hin ruhiger wird, weil man ja auch eher eine Art Entnahme hat und gar nicht mehr die großen Risiken nicht nur eingehen will, sondern eingehen darf?
Naja, bei mir war der Weg vom Trader zum Anleger mit Struktur schon ein langer Prozess und in Konsequenz bin ich den eigentlich erst gegangen, wie ich Quirin gestartet habe, weil ich mich natürlich dann auch intensiv mit Anlagemanagement beschäftigt habe und dann ist mir dann irgendwo schon auch klar geworden, dass, was ich auch immer irgendwo gefühlt habe, dass irgendwie beim Traden das am Ende mir mehr Geld kostet, wenn ich mit Einzelaktien agiere, als das zusammen mir Erfolg gebracht hat. Und deswegen lege ich heute strukturierter an. Aber, und das ist eben ganz wichtig, auch wenn man fast 52 ist, wie du sagst, braucht man eben aufgrund sozusagen der langen Lebenserwartung, die man hat, am Ende mehr Aktien und damit auch mehr Risiko, als die meisten Menschen denken.
Es gibt ja ganz unterschiedliche Klassifizierungen der Anlegertypen, Karl, die hier und da auch, ich habe natürlich ein bisschen recherchiert im Vorfeld, verschiedene Namen tragen. Oft läuft es dabei eher auf so ganz vier grundsätzliche Typen hinaus. Also ich bin da auf sicherheitsorientiert gestoßen, auf konservativ, auf gewinnorientiert, chancenorientiert. Manchmal ist das Wort Risiko auch da drin. Deckt sich das jetzt erstmal so ganz grundsätzlich mit eurer Einschätzung und Einteilung?
Also grundsätzlich schon, Andreas, aber ich finde diese Bezeichnung, die du gerade genannt hast, schon am Ende auch irreführend, weil jeder sich was drunter vorstellt. Du hast vorhin gehört, ich habe gesagt, ich bin konservativer geworden, habe aber 80% Quote. Für den anderen ist konservativ ein Schimpfwort, der andere findet es positiv. Und deswegen nutzen wir eine ganz neutrale Buchstabenlogik von A bis E. Und haben statt vier Anlegertypen fünf. Und das klingt vielleicht erstmal im ersten Blick ein wenig unpersönlich, aber ich finde es am Ende eigentlich auch klarer. Und unsere Grundlogik ist, dass der Typ A am stärksten sicherheitsorientiert ist und der Typ E am wenigsten.
Dann mach's mal konkret, Karl. Mich interessiert schon an einem Beispiel, wie ein sicherheitsorientierter Investor idealerweise anlegt.
Also in der Tendenz wird er primär Geldanlagen suchen, deren Wert gar nicht oder bis wenig schwankt. Und Sicherheit bedeutet ja in puncto Geldanlage vor allem, dass man mit größeren zwischenzeitlichen Verlusten eben nicht so gut leben kann. Oder anders gesagt, dass man am liebsten zum Zeitpunkt der Anlage schon ziemlich gut kalkulieren kann, was am Ende dabei rauskommt. Und so ein Anleger bewegt sich zum Beispiel, indem er Festgeld hat oder auch festverzinsliche Anlagen, wie zum Beispiel den Anleihenmarkt. Aber, und das ist, glaube ich, ganz wichtig, ganz ohne Aktien geht es bei dem sicherheitsorientierten Anleger eben auch nicht. Und das ist, glaube ich, vielen Anlegern gar nicht bewusst. Das war übrigens früher schon so, ist aber heute natürlich im Zeitalter der Negativzinsen erst recht so, weil da habe ich ja beim Festgeld nach Inflation am Ende dann eine Negativrendite. Und deswegen ist unsere ganz klare Empfehlung, auch wenn du sicherheitsorientiert bist, musst du am Ende ca. 30% Aktienquote auch haben, sonst kommt eigentlich am Ende gar nichts rum.
Und im Umkehrschluss, der chancenorientierte Anleger, Karl, der setzt dann voll auf Aktien und kann auch bis zu 100% gehen, eben um von den Chancen zu profitieren, die die Märkte bieten.
Richtig, der scheut eben größere Wertschwankungen mit seinem Vermögen oder in seinem Vermögen auch nicht und hat natürlich im Gegenzug eine höhere Renditeerwartung. Und das ist, wenn du bei uns zum Beispiel investierst, hast du dann so 70 bis sogar 100% Aktienquote, kannst aber auch davon ausgehen, dass du am Ende dann bis zu 6% Rendite erzielen kannst.
Warum ist es eigentlich so wichtig, Karl, überhaupt zu wissen, welcher Anlegertyp man ist?
Ja, Anlageentscheidungen werden in Deutschland leider noch viel zu häufig mit falschen Überlegungen verknüpft. Da spielt zum Beispiel oft das aktuelle Marktgeschehen eine größere Rolle. Das heißt, wenn die Aktienmärkte oben sind, dann sind die Anleger oft bereit, höhere Risiken einzugehen. Das heißt, das gefühlte Risiko ist gering, man erhöht also die Aktienquoten. Und genauso ist auch umgekehrt, dass wenn ich in der Aktienmarktkrise mich befinde, dann ist eben das gefühlte Risiko groß und man fährt die Aktienquoten tendenziell zurück oder steigt gar aus. So, und was ist das Ergebnis, dass man ja zum Teil des gefährlichen Herdentriebs wird? Man schwimmt also quasi mit. Und das führt oft aus meiner Sicht zu Fehlentscheidungen und am Ende hast du dann weniger Rendite in deinem Depot. Und deswegen ist die Frage, wie macht man es eigentlich richtig, Andreas? Und letztendlich geht es darum, das Risiko- und Verlustpotenzial einer Anlage mit der sogenannten Risikotragfähigkeit des Anlegers übereinstimmt. So, und wenn das nicht gelingt, dass es übereinstimmt, dann läuft man eben Gefahr, dass man diese Anlagestrategie nicht durchhält. Also ist zum Beispiel das Risiko- und Verlustpotenzial größer als die Risikotragfähigkeit, dann steigt der Anleger bei einer Marktturbulenz in Panik aus. Andersrum, wenn sozusagen die Risiko- und Verlustpotenzial kleiner als die Risikotragfähigkeit ist, dann ist der Anleger von der Rendite enttäuscht und steigt auch aus dem Markt aus, weil er eigentlich mehr erwartet hat. Also das Wichtigste ist also, dass man das Verlustpotenzial einer Anlage einschätzt und dann abgleicht, ob man das im Ernstfall eben auch aushalten kann. So, und Anleger sind in der Regel relativ hilflos, das irgendwie für sich selbst zu bestimmen. Und deswegen ist sozusagen die wichtigste Aufgabe einer guten Beratung, das eben zu hinterfragen und da wirklich auf den Grund zu gehen beim Kunden, um herauszufinden, wie viel Risikotragfähigkeit hält am Ende sozusagen der Kunde aus.
Ja, und genau deshalb treffen wir uns ja hier auch zu diesem Podcast, Karl, um hier aufzuklären. Und ich möchte eben halt an der Stelle wirklich noch dezidierter in die Tiefe gehen. Du hast schon von Risikotragfähigkeit gesprochen, da hängt sicherlich noch viel, viel mehr dran. Welche Faktoren, welche Kriterien sind denn grundsätzlich entscheidend und auch wichtig für mich selbst, um feststellen zu können, was für ein Anlegertyp ich bin?
Also im Kern geht es darum, auszutarieren, wie viel Risiko vertrage ich. Und dieses Vertragen hat zwei Komponenten. Da gibt es einmal, wenn du so willst, diese objektive und materielle Komponente und auf der anderen Seite eben diese subjektive mentale Komponente. Bei der letzteren meine ich die Frage, kann ich eigentlich mit diesem Risiko schlafen, wenn meine Anlagen im Minus sind? Und auch wenn ich mir das leisten kann, gibt es sehr viele Menschen, die das nicht aushalten. Anderen ist es wiederum egal, wenn sie im Minus sind, weil sie sagen, irgendwann wird sich das schon erholen. So, und dann gibt es eben diese objektive und materielle Komponente. Und da ist einfach die Frage, ob sozusagen die ökonomische Situation es erlaubt, dass ich auch größere Verluste habe. Wenn zum Beispiel jemand zu einem bestimmten Stichtag hin sein Vermögen unbedingt benötigt, um sich ein Traumhaus zu kaufen, dann ist es eben eine Frage der objektiven Risikotragfähigkeit. Und man kann das vielleicht sich ganz einfach vorstellen. Man muss sich die Frage stellen, ob ich beim Verlust zum Beispiel von 30% sozusagen wirtschaftlich mein Leben genauso weiterführen kann, wie ich es gewohnt bin und wie ich es mir wünsche. Und wenn das so ist, dann ist das Risiko der Anlage in Ordnung. Und wenn nein, dann ist es ganz einfach zu hoch.
Mhm. Beim Thema Risiko, Karl, geht es ja auch immer um das Verhältnis zum Thema Rendite. Denn wir sehen immer wieder auch Renditeversprechen, die sind jenseits von Gut und Böse, die sind gar zweistellig. Selbst hoher einstelliger Bereich ist mittlerweile ja doch sehr risikobehaftet. Dieser Zusammenhang, Karl, zwischen Rendite und Risiko, wie wichtig ist der? Und vor allen Dingen, verstehen die Anleger diesen Zusammenhang oder lassen sich nach wie vor blenden? Wie sieht hier deine Erfahrung aus?
Ja, ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ich glaube, da werden bei deutschen Anlegern sehr, sehr, sehr viele Fehler gemacht. Denn wer diesen Zusammenhang versteht, der hat dann am Ende auch realistische Renditeerwartungen. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich hätte gerne 6%, aber weitgehend bitteschön risikofrei, dann funktioniert das eben nicht. Und das funktioniert eben nicht gerade auch in Zeiten des Nullzinses. So, und solche Erwartungen habe ich aber oftmals auch bei Veranstaltungen von Anlegern gespürt. Und das liegt leider, muss man auch sagen, an vielen unseriösen Anlageproduktverkäufern, die eben suggerieren, dass 6% mit wenig Risiko zum Beispiel tatsächlich funktioniert. Und da kann ich nur jedem den Tipp geben, bitte alle Warnlampen an. Und da gibt es eine ganz einfache Regel. Und da finde ich, setzt die Bundesrepublik Deutschland die Messlatte perfekt. Ich schaue mir einfach eine 10-jährige Anleihe an, schaue mir an, was bietet die an Rendite. Momentan ist es sogar leicht negativ. Das heißt, ich muss sogar Geld zahlen, um eine sichere Anlage zu bekommen. Und wenn dann jemand 4, 5, 6% mir sicher verspricht, dann weiß ich, der hat glatt gelogen, weil das ist eben nicht sicher. Wenn jemand mehr Rendite als die Bundesrepublik Deutschland bietet, dann hat diese Anlage eben auch mehr Risiko. Und das ist eine ganz einfache Regel und Messlatte, das kann sich jeder merken und sollte jeder beherzigen.
Karl, aber 14% beim Rotwein sind okay.
Die sind absolut okay und zumindest erstmal risikolos, vielleicht für die Gesundheit nicht, aber auf den ersten Schluck ist es wunderschön.
Ja, es geht um Risikotoleranz beim Rotwein, genauso wie bei der Geldanlage und auch Risikotragfähigkeit, Karl, wie du das ja ganz offensichtlich nennst, egal ob jetzt bei der Geldanlage oder beim Rotwein. Kann man dies messen und wenn ja, wie?
Ja, es ist eigentlich ganz einfach. Ich muss mir nur fragen, wie stark das angelegte Vermögen zwischenzeitlich im Minus rutscht, ohne sozusagen, dass ich dann schlaflose Nächte habe. Und da hilft immer ein Blick in die Historie, um dir ein Beispiel zu geben. Wenn ich zum Beispiel 30% Aktienanteil habe, da habe ich eine Renditeerwartung von 2,5 bis 3,5%. Dann geht es maximal, sind dann mal 20% eben auch weg und es dauert historisch gesehen 40 Monate, bis ich meinen Einstand wieder habe. Wenn ich 50% Aktien habe, dann habe ich eine Renditeerwartung von 3,5 bis 4,5%. Dann ist eben auf dem Weg dahin eben 33% können dann auch weg sein. Und es dauert historisch gesehen 46 Monate, bis ich mein Anfangsgeld wieder im Depot habe. Und wenn ich jetzt so noch mehr Risiko gehe, wie zum Beispiel 80% Aktienquote, dann habe ich eine Renditeerwartung von 5,5 bis 6% historisch gesehen. Auf dem Weg dahin können eben dann 47% eben auch mal weg sein und es dauert schon 65 Monate, bis mein Einstand wieder erreicht ist. Das sind jetzt Zahlen aus der Geschichte. Ist natürlich keine Garantie für die Zukunft, aber wir haben jetzt hier zum Beispiel ganz lange Zeiträume genommen, wo eben Krisen und auch mehrere Krisen und Hochphasen mit einschließen. Also, wenn ein Anleger, der 100% Aktien anlegt, bewusst ist, dass er eben zwischenzeitlich auch mal 50% hinten liegt, dann bekommt er am Ende gut 6% Rendite. Und je mehr Zeit du mitbringst, desto unwahrscheinlicher ist es, dass du am Ende Verluste mit einer aktienlastigen Anlage erleidest.
Gut, nun wissen wir ja aber, dass die deutschen Anleger sehr sicherheitsorientiert sind. Viele haben das Geld weiterhin auf dem Festgeldkonto oder gar auf dem Girokonto geparkt. Du hast es vorhin angedeutet, machen dadurch auch mit Ansage Verlust, wenn wir nämlich die Inflation hier mit reinrechnen. Wie siehst du die Situation hier? Also werden die Risiken vor allem von den deutschen Anlegern eher überschätzt, also die Risiken bei der Aktienanlage und die Chancen eher unterschätzt und genau deshalb setzt man weiterhin aufs Festgeld?
Ja und nein, Andreas. Es gibt eine ganze Reihe von Risiken, die unterschätzt wird. Also zum Beispiel die Risiken von Anlagen in einzelnen Aktien, die immens höher ist, als wenn du in eine international breit gestreute Aktienanlage investierst. Oder auch die Risiken von Spar- und Festgeldanlagen. Die hören sich erstmal sicher an, sind aber bei Nullzinsen im Endeffekt auch nicht vor der Inflation sicher und werden eben aufgezehrt. In puncto Aktienanlage wird im Allgemeinen meist die Risiken überschätzt. Und das kannst du im Prinzip an einschlägigen Statistiken ablesen, die eben zeigen, dass deutsche Anleger immer noch sehr zurückhaltend bei der Aktienanlage agieren. Und wie bereits erwähnt, ist der Zeitfaktor hier unheimlich wichtig. Die Verlustwahrscheinlichkeit, und das machen sich die wenigsten Menschen klar, eine Aktienanlage sinkt mit zunehmender Zeit viel stärker, als die meisten Anleger eben annehmen. Wenn du zum Beispiel eine Aktienquote von 80% hast, ist also bereits nach 10 Jahren eine Negativrendite extrem unwahrscheinlich, historisch gesehen sogar null. Also wenn du über 10 Jahre anlegst, hast du immer eine positive Rendite. Das hat zumindest mal die Vergangenheit gezeigt.
Der Vergangenheit ist ein gutes Stichwort. Wir wissen in der Tat nicht, was in der Zukunft kommt. In der Vergangenheit haben wir auch diese berühmten Renditedreiecke vom Deutschen Aktieninstitut gesehen. Ich glaube, wir haben sie auch schon mal in einem anderen Podcast erwähnt. Da lässt sich das sehr schön sehen, wie renditestark in der Tat die Aktie ist. Und dennoch, Karl, wenn sich Kunden zwischen zwei Produkten entscheiden, dann hat mir jüngst ein Gesprächspartner gesagt, jedenfalls war das seine Sicht, dann würden sie sich tendenziell immer für das konservativere Produkt entscheiden. Wie sehen da deine Erfahrungen aus?
Ja, du hast recht, Andreas. Das ist meistens so, dass die Anleger viel zu geringe Aktienquoten auswählen. Zum Beispiel auch 65-Jährige, die in Rente gehen, die haben ja auch noch über 20 Jahre Anlagehorizont. Und da brauchst du auch schon eine ordentliche Aktienquote, damit da Renditen entstehen. Aber das Schöne ist, zumindest mal für die jüngere Generation kann man das jetzt nicht bestätigen. Wir haben jetzt auch in der Corona-Krise gesehen, dass eben junge Anleger insbesondere über Aktiensparpläne auch mit hohen Aktienquoten angelegt haben. Und von der Seite vielleicht gibt es da ein Stück weit einen Wandel.
Lass uns dann noch vielleicht über weitere Kriterien sprechen, damit wir es noch plastischer haben und noch besser uns vorstellen können. Welche Rolle beispielsweise spielt der Anlagehorizont bei all diesen Fragen?
Also die Frage nach dem Anlagehorizont ist natürlich extrem wichtig. Es ist übrigens auch so, dass das Gesetz uns vorschreibt, diese Fragen zu stellen. Und es spielt eben bei der Festlegung gerade auch von Aktienquoten eine echt wichtige Rolle. Also wenn du zum Beispiel einen Anlagehorizont von 1 oder 2 Jahren hast, dann macht es eigentlich überhaupt keinen Sinn, risikoreichere Anlagen überhaupt zu investieren, weil einfach die Zeit fehlt, sich von stärkeren Kursrückschlägen nachhaltig zu erholen. Und deswegen sollte man eben immer, was ich ja vorhin auch erwähnt habe, anschauen, diese Zahlen, wie lange es gedauert hat, bis sich das Portfolio von einem maximalen Rückschlag eben erholt hat.
Muss ich mir dabei eigentlich auch anschauen, Karl, wie hoch mein Einkommen ist und auch vielleicht mein Sparkonto oder spielt das keine Rolle?
Also das Sparkonto solltest du erstmal leer räumen. Wir haben ja, wie du weißt, negativ Zinsen und nach Inflation hast du dann eine negative Rendite. Also das macht keinen Sinn. Aber das Einkommen spielt natürlich schon eine sehr wichtige Rolle bei der Festlegung einer Anlagestrategie. Und das bezieht sich eben auf diese objektive Komponente, die ich vorhin angesprochen habe. Ich muss mir eben diese zwischenzeitliche Verluste eben auch leisten können und denke da an die Faustformel, die ich vorhin ja auch mal formuliert habe. Man kann es vielleicht nochmal komprimieren. Kann ich das Leben, das ich leben will, auch trotz zwischenzeitlicher Verluste weiterleben? Und das ist eigentlich die entscheidende Frage.
Bei der Gesamtbetrachtung der Anlegertypen könnte es sein, zumindest spüre ich das in den Interviews, die wir regelmäßig produzieren, dass das Thema Nachhaltigkeit zunehmend nachgefragt wird. Jüngst sagte einer sogar, naja, das ist das neue Normal, Nachhaltigkeit. Also spielt das Thema eine Rolle?
Ja, das spielt zunehmend eine Rolle, Andreas, und ich gehe davon aus, dass es über kurz oder lang zum Standard gehört, dass man diese Fragen eben auch im Rahmen des Anlegertyp- und Anlagestrategie stellt. Und da gibt es auch Gesetzinitiativen, die Banken dann dazu verpflichten. Wie sinnvoll das ist, weiß ich nicht, aber es wird zur neuen Normalität.
Ja, wow, da kommt ja doch einiges zusammen bei der Betrachtung der Anlegertypen. Wenn wir vielleicht, wir müssen so langsam zum Ende kommen, das zusammenfassen wollen, Karl, muss die alles entscheidende Frage damit jetzt nicht lauten, welche Geldanlage sichert mir die bestmöglichen Renditechancen bei einem Risiko, das ich vertreten kann? Hast du eine Antwort drauf?
Genau so ist es. Aus unserer Sicht musst du den Kraftstoff der Weltwirtschaft tanken. Und das geht am besten eben, indem du international breit gestreut in Aktien und in Anleihen investierst und dabei eben die Prognosen und aktuelle Nachrichtenrummel ausblendest und kostengünstige Indexprodukte nutzt. So, und dann hast du bei deiner gewählten Anlagestrategie ohne großes Hin und Her am Ende, wenn du zum Beispiel 80% Aktienquote wählst, gute 6% Rendite in deinem Portfolio.
Karl, eines muss ich dann zum Schluss doch noch von dir wissen. Jetzt, wo wir ja auch wissen, dass du stramm auf die 60 zugehst, wie viel zockst du vielleicht immer noch, trotz des hohen Alters?
Naja, ich bin zumindest mal in diesem Punkt dann klug geworden, Andreas. Und deswegen, ich mache gar nichts mehr mit Einzeltiteln, keine Spekulation mehr, sondern ich lege wirklich breit gestreut und kostengünstig an. Und damit kann ich mich auf andere Sachen konzentrieren, die viel Spaß machen, und rege mich nicht über die Märkte auf.
Naja, und dann kannst du vielleicht, Karl, auch künftig beim Kniffeln oder auch beim Uno-Spielen zocken. Da geht das ja auch und macht sicherlich auch viel, viel mehr Spaß mit den Kindern. Das war unser Podcast zum Thema Anlegertypen. Wir haben gelernt, von A bis E klassifiziert die Quirin Privatbank. Es gibt auch andere Möglichkeiten, Betrachtungen, die sich dann weitestgehend ähneln. Und am Ende des Tages kommt es immer auf die Risikotragfähigkeit der Anleger an. Dann ist alles gut. Vielleicht so als Faustformel, wie, bei welchem Risiko kann ich gut schlafen, dann bin ich gut aufgestellt. Karl-Matthäus Schmidt war das in diesem Podcast zum Thema Anlegertypen. Ganz herzlichen Dank für all diese Informationen. Der nächste Podcast dann wieder am kommenden Freitag. Sie können ihn direkt abonnieren, um nichts zu verpassen. Sie dürfen uns natürlich auch weiterhin gern empfehlen und weiter auch nachlesen, welche Infos Sie auch immer interessieren. Es ist ein reicher Fundus unter www.quirinprivatbank.de zu finden. Klicken Sie sich rein, lesen Sie sich rein. Wie immer, danke fürs Lauschen.